möchte ich jetzt den Predigtext lesen. Aus 1. Mose 1, den Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und ich möchte uns bitten, dass wir jetzt zum gemeinsamen Gebet uns erheben, soweit wir es können.
Die Bibel sagt in Epheser 2, 1 bis 2, ihr wart tot in euren Verfehlungen und Sünden, die früher euer Leben bestimmten. Ihr habt nach den Maßstäben dieser Welt gelebt und seid dem gefolgt, der zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der jetzt wirksam ist in denen, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Es gibt also einen Geist, der zwischen Himmel und Erde herrscht. Wörtlich heißt es hier im Vollmachtsbereich der Luft. Und dieser satanische Geist der Verführung, der zwischen Himmel und Erde herrscht, der also quasi in der Luft liegt, ist in denen wirksam, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Diese satanische Inspiration aus der geistigen Welt durchdringt wie verschmutzte Luft oder wie ein unsichtbares Giftgas unsere geistige Atmosphäre. Wir atmen diese verseuchte geistige Luft völlig unbewusst mit jedem Atemzug ein. Vor allem die Medien, aber auch Schulen und Universitäten betätigen sich hier als geistige Klimaanlagen, die diese geistig verseuchte Luft in jeden Raum unserer Gesellschaft verteilen. Dieses Phänomen der in unserer Gesellschaft überall wirksamen geistigen Inspiration nennen wir den Zeitgeist. Dieser Zeitgeist prägt die Menschen und verändert unsere Gesellschaft. Manchmal geschieht das ganz langsam und unterschwellig, man merkt es kaum. Manchmal hat man aber auch den Eindruck, als habe jemand einen Hebel umgelegt, ein Signal gegeben und in einer konzertierten Aktion von Politik und Medien wird eine bestimmte Ideologie auf allen Ebenen und mit aller Macht in die Köpfe und Herzen der Menschen eingehämmert. Oder im Bild der Klimaanlage zu bleiben, ihr Gebläse wird plötzlich auf Maximum geschaltet. Manchmal spüren wir den Luftzug des Zeitgeistes kaum, der kontinuierlich verbreitet wird. Manchmal kommt uns die Luft aber auch wie ein Sturm mit Macht entgegen. So oder so, das ist die Atmosphäre des Zeitgeistes, in der wir leben. Wir alle leben. Auch wir Christen. Auch wir leben in dieser Atmosphäre des Zeitgeistes. Auch wir wurden von Kindheit an von diesem Zeitgeist geprägt. Auch wir sind Kinder unserer Zeit. Und bei keiner anderen Frage wird dies für mich so deutlich erkennbar wie bei der Frage nach Mann und Frau, bei der Frage nach dem Wesen und der Bestimmung der Geschlechter in Ehe, Familie, Beruf und Gemeinde. Bei keiner anderen ethischen Frage ist die Kluft zwischen der biblischen Offenbarung und der Prägung durch den Zeitgeist so groß wie hier. Das müssen wir einfach wissen. Bei diesem Thema zucken selbst bibeltreue Verkündiger zusammen und versuchen, Bibel und Zeitgeist zu harmonisieren. Auch ich stehe in dieser Versuchung, bestimmte Aussagen der Bibel mit dem Zeitgeist zu harmonisieren, sie rund zu schleifen, ihnen die ärgerliche Spitze zu nehmen oder sie mit Auslegungstricks auszuhebeln. Und dies gar nicht böswillig, sondern mit der gut gemeinten Absicht, das Wort Gottes von all dem zu entschärfen, was man den Menschen von heute meint, nicht mehr zumuten zu können. Und dabei kommt es dann zu diesem erstaunlichen Phänomen, dass wir Aussagen der Bibel, die fast 2000 Jahre lang von der Gemeinde in einem bestimmten Sinn verstanden wurden, nämlich dem schlichten Wortsinn nach, dass wir diese Aussagen plötzlich uminterpretieren. Und wie das Leben so spielt, unsere neuen theologischen Ansichten stimmen rein zufällig weitgehend mit dem Zeitgeist überein. Was für eine glückliche Fügung. Allein dieser Umstand sollte doch jeden bibeltreuen Christen misstrauisch machen. Ich denke, umgekehrt wird ein Schuh draus. Jede neue theologische Ansicht, jede neue Interpretation biblischer Aussagen, die rein zufällig auf der Linie des Zeitgeistes liegt, trägt für mich den Beweis des ersten Anscheins an sich, dass sie wohl eher von dem Zeitgeist als von dem Heiligen Geist inspiriert worden ist. Hier sollten wir in hohem Maße kritisch sein, auch selbstkritisch, denn auch wir sind ja so geprägt. Um nicht im Betrug der Schlange aufzusitzen und im Selbstbetrug, im gut gemeinten Selbstbetrug zu enden. Die Bibel sagt in Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Wörtlich heißt es eigentlich vom Griechischen her, lebt nicht nach dem Schema dieser Welt. Lebt nicht nach Schema F. Lebt nicht so, wie alle anderen auch leben. Früher als Kind im Buddelkasten gab es so Backförmchen. Und in diese Backförmchen konnte man dann den Sand reinmachen. Und dann hatten die alle dieselbe Form. Das Schema F. So prägt uns der Zeitgeist. Es gibt im Buddelkasten dieser Welt so ein paar Förmchen. Und da sollen wir alle rein. Überein. Schema F. Und die Bibel sagt, Leute, das ist nicht unser Weg als Christen. Lebt nicht gleichförmig im gleichen Förmchen mit dieser Welt. Lebt nicht nach dem Schema dieser Welt. Lebt nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Lebt nicht nach den Zielen dieser Welt. Lebt nicht nach der Ethik dieser Welt. Lebt nicht nach dem Schema dieser Welt. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Sondern lasst euch durch Erneuerung des Denkens. Tatsächlich, da muss was passieren. In unserem Denken muss was passieren. Es muss erneuert werden. Lasst euch durch Erneuerung des Denkens verändern, sodass ihr prüfen und beurteilen könnt, was der Wille Gottes sei, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Es geht Gott um unsere bewusste Entscheidung, nicht nach dem Schema dieser Welt leben zu wollen, sondern uns durch die Erneuerung unseres Denkens so verändern zu lassen, dass wir Gottes Willen erkennen und nach ihm leben. Und das gilt auch für den Willen Gottes zu der Bestimmung von Mann und Frau. Auch hier geht es um das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene des Gotteswillens in unserem Leben, in unseren Ehen und Familien und in unseren Gemeinden. Denn im Willen Gottes zu leben, ist auch hier das Beste, was uns geschehen kann. Auch wenn die Propaganda des Zeitgeistes uns etwas anderes weismachen will. Wer im Willen Gottes lebt, ist immer, immer auf der richtigen Seite. Und der Wille Gottes ist immer gut, immer besser als alles andere, was uns der Zeitgeist propagiert. Das sieht oft auf den ersten Anschein attraktiver aus, kommt uns mehr entgegen. Aber dann, später in der Folge, zeigen sich die Früchte, die Auswirkungen dessen, was es bedeutet, wenn wir nach dem Zeitgeist und nicht im Willen Gottes leben. Dafür brauchen wir die Erneuerung unseres Denkens. Wie geschieht diese Erneuerung unseres Denkens? Indem wir uns offen und ehrlich und intensiv mit dem Wort Gottes auseinandersetzen und uns immer mehr von ihm prägen lassen. Das, dem wir uns aussetzen, prägt uns. Wenn wir immer nur in den Zeitschriften dieser Welt, in den Medien dieser Welt, in den Filmen dieser Welt, in den Magazinen dieser Welt leben, denken, hören, sehen, dann prägt uns das. Und dann kommt so ein kleines Wort aus der Bibel in 3,5 Minuten am Tag und muss gegen diesen Berg Zeitgeist ankommen. Wie soll das gehen? Wir brauchen eine klare, fundierte, deutliche Prägung durch das Wort Gottes. Lasst das Wort Gottes reichlich in und unter euch wohnen, sagt der Apostel Paulus. Und wir müssen aufpassen, dass wir in einer Zeit, die nur noch dem Bild nachhängt und 1000 Informationen und Medien, dass wir nicht diese wichtigste Information, dieses wichtigste Medium, das Wort Gottes, verlieren und zu Menschen werden, die diesen tiefen persönlichen Umgang mit dem Wort Gottes gar nicht mehr kennen, gar nicht mehr aushalten. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Und es ist ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Da haben wir was, wo wir nicht andere kritisch begleiten müssen, sondern wo wir selbst kritisch an dieser Stelle vor dem Wort Gottes zuerst mal stehen bleiben. Nicht, dass wir anderen irgendwas überbügeln, sondern erst mal nur ganz persönlich für uns hinterfragen lassen vom Wort Gottes. Ganz selbstkritisch. Das ist die Aufgabe des Wortes Gottes. Diesen Dienst der Scheidung und Beurteilung will das Wort Gottes uns auch in der Frage nach der Bestimmung von Mann und Frau tun. Stellen wir uns also den Aussagen der Bibel in dem Bewusstsein, dass wir es auch bei diesem Thema von Mann und Frau nicht mit dem zeitgebundenen Wort kulturell befangener Menschen zu tun haben, sondern mit dem ewig gültigen Wort Gottes. 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau, wörtlich männlich und weiblich, schuf er sie. Gott ist der Schöpfer des Menschen. Und als Schöpfer hatte er einen Plan, ein Programm und ein Vorbild für den Menschen. Der Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen. Das Muster, das Vorbild, die Vorlage für den Menschen ist also Gott selbst. Und das gilt eben auch für die beiden Ausgaben des Menschen als Mann und Frau. Gott trägt sowohl das männliche als auch das weibliche Prinzip in sich. In der Erschaffung des Menschen stellt Gott nun das männliche und das weibliche Prinzip in zwei Ausgaben des Menschen einander gegenüber. Beides ist nicht mehr in einem Wesen vereint, wie in Gott, sondern in zwei Wesen als Träger einander gegenübergestellt. beide sind Menschen nach dem Bild Gottes. Mann und Frau. Beide spiegeln einen Teil dessen wider, was in Gott vereint ist. Beide sind als Bild Gottes gleichwertig. Aber sie sind nicht gleichartig. Wer verheiratet ist, braucht dazu keine wissenschaftlichen Beweise. Schon in ihrer geschlechtlichen Anlage kommt diese Unterschiedlichkeit zum Ausdruck. Der Mann tritt nach außen und zeugt. Die Frau empfängt nach innen und gebiert. Allein diese leiblich-sexuelle Grundanlage von Mann und Frau macht etwas von dem Grundwesen des männlichen und des weiblichen Prinzips deutlich. Bei aller Unterschiedlichkeit der individuellen Ausprägung. Das männliche und das weibliche Prinzip besteht ja jeweils in einer großen Bandbreite der konkret individuellen Ausdrucksformen in den einzelnen Männern und Frauen. Es gibt sehr männliche Frauen und es gibt sehr weibliche Männer. Und doch bleiben sie nach dem Willen Gottes Mann und Frau. Mann und Frau wird man nicht durch eigene Entscheidung oder gesellschaftliche Prägung. Mann und Frau ist man durch den Willen und Schöpfungsakt Gottes. Mann und Frau sind also von der Schöpfungsanlage her in offensichtlicher Ergänzungsbedürftigkeit aufeinander angelegt. Diese Verschiedenartigkeit und Ergänzungsbedürftigkeit von Mann und Frau machen den Reiz, aber auch die Spannung ihrer Beziehung aus. Aber indem Mann und Frau einander gegenübergestellt werden, wird zugleich deutlich, dass diese Gegenüberstellung einer Ordnung und Zuordnung bedarf. Und diese Ordnung findet sich in Gott selbst und soll im Miteinander von Mann und Frau als Bild des unsichtbaren Gottes auf dieser Erde sichtbar, konkret dargestellt werden. Wir lesen von dieser Grundordnung Gottes in 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst. Also wichtig. Ich will aber, dass ihr wisst. Das ist nichts, was man mal so wissen kann oder nicht. Das ist wichtig, schreibt Paulus. Ich will aber, dass ihr wisst. Ja, was denn? Dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Die Grundordnung Gottes ist das Prinzip der Hauptschaft. Der Mensch ist im Bild Gottes erschaffen worden. Und selbst in der Grundordnung unseres Körpers spiegelt sich etwas von dieser Gott-Ebenbildlichkeit wider. Unser Körper ist ein wunderbarer Organismus in all seiner Vielfalt und seinen hochkomplexen Abläufen. Aber all diese Abläufe können nicht unabhängig voneinander funktionieren. Sie bedürfen der Koordination und Leitung. Und diese Leitungsfunktion des Körpers hat Gott in unserem Körper im Haupt angesiedelt. Vom Haupt aus werden die Abläufe des Leibes koordiniert und gesteuert. Nur deshalb kann dieser hochkomplexe Organismus überhaupt als so eine faszinierende Einheit funktionieren. Das Haupt hat von Gott die Leitungsfunktion übertragen bekommen. Und dieses Bild von der Leitungsfunktion des Hauptes im menschlichen Körper wird nun in der Bibel vielfach aufgegriffen, um daran die Ordnung Gottes zu verdeutlichen, die sämtlichen Beziehungen zugrunde liegt. Das fängt bei Gott selbst an und setzt sich in dieser Welt fort. Gott, der Vater, ist das Haupt des Christus. Der Christus ist das Haupt des Mannes. Und der Mann ist das Haupt der Frau. Das bedeutet für die Zuordnung von Mann und Frau, in der Beziehung von Mann und Frau hat Gott die Leitungsfunktion dem Mann übertragen. Die Frau wird von Gott in der Bibel vielfach aufgefordert, sich dieser Leitungsfunktion des Mannes unterzuordnen, sowohl in der Ehe als auch in der Gemeinde. Der Hauptschaft des Mannes entspricht also auf der anderen Seite die Unterordnung der Frau. Und genau an dieser Stelle schreit unsere vom Zeitgeist geprägte Seele laut auf und protestiert heftig. Da jault auch die christliche Seele. So massiv sind wir geprägt. Gar keine Frage. Das gilt übrigens ganz allgemein bei dem Thema Unterordnung. Die Bibel spricht auch in vielerlei anderen Beziehungen von diesem Thema Unterordnung als Zuordnung in Beziehungen. Auch in den Beziehungen Eltern, Kinder, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Staat, Bürger, Gemeinde, Älteste, gilt genau dasselbe göttliche Prinzip der Hauptschaft und der Unterordnung. Diese Bibelstellen werden heute generell kaum noch zitiert. Aber schaut einmal in einer Stichwortkonkordanz oder in eurem Bibelprogramm nach, wie häufig die Bibel dieses Thema Unterordnung anspricht und uns dazu auffordert, uns unterzuordnen. Aber das können und wollen wir nicht mehr hören. Denn wir sind unter dem Zeitgeist der anti-autoritären Erziehung aufgewachsen. Gegen Autorität, Prägung von Anfang an, alles hinterfragen. Sich nichts mehr unterordnen, überall sich selbst zum Maßstab zu machen. Und in diesem Zeitgeist der antiautoritären Erziehung, da hat der Begriff Unterordnung alle Chancen, zum Unwort des Jahrhunderts gewählt zu werden. Der autonome Mensch will sich nichts und niemand mehr unterordnen, weder Menschen noch Gott. Hier wird auch die satanische Quelle dieser Inspiration des Zeitgeistes besonders deutlich. Denn Satan selbst wollte sich Gott nicht mehr unterordnen und sprach, wir lesen das in Jesaja 14, Vers 14, ich will hinaufsteigen, nicht hinab, hinaufsteigen und mich gleich machen dem Höchsten. Und genau diesen Virus hat Satan im Sündenfall des Menschen an diesen weitergegeben. Ihr werdet sein wie Gott. Genau dieselbe Linie. Hier sehen wir die geistige Quelle unserer tiefen Abneigung gegen jede Form der Unterordnung. Diese Hybris des Teufels, die zu seinem Fall geführt hat, steckt in jedem von uns. Hochmut ist die Ursünde des Teufels und wie ich meine, die Quelle aller Sünden unseres Lebens. Unser Herr Jesus hat kein Problem mit der Unterordnung, obwohl er den meisten Grund dazu hätte. Wir lesen in 1. Korinther 15, 28, wenn ihm, dem Sohn, aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat. Damit Gott sei alles in allen. Der Sohn hat also keine Probleme damit, sich dem Vater als seinem Haupt unterzuordnen. Ja, wir lesen sogar, seine Unterordnung ist der entscheidende Schritt zur Allvollendung. Auch ein ganz faszinierender Zusammenhang. Gott selbst lebt dieses Prinzip der Hauptschaft in der Beziehung des Sohnes zum Vater. Gott selbst lebt dieses Prinzip. Und deshalb ist es so völlig abwegig, dieses Prinzip der Hauptschaft und Unterordnung in der Beziehung von Mann und Frau als kulturell bedingt und zeitgebunden überholt zu bezeichnen. Denn Gott selbst lebt dieses Prinzip von Hauptschaft und Unterordnung und überträgt Mann und Frau das Mandat, diese göttliche Grundordnung der Ewigkeit in der Zeitlichkeit sichtbar darzustellen. Und das hat konkrete Auswirkungen auf alle Lebensbereiche, insbesondere auf Ehe und Gemeinde. Ich möchte mich jetzt aus Zeitgründen nur noch dem Bereich der Gemeinde zuwenden, obwohl es nicht minder spannend wäre, jetzt den Bereich der Ehe aufzugreifen. Ich muss mich beschränken, möchte deshalb die Auswirkung dieses Prinzips der Hauptschaft und der Unterordnung im Bereich der Gemeinde jetzt noch ansprechen. Zum Dienst der Frau in der Gemeinde schreibt der Apostel Paulus in 1. Timotheus 2, 11 bis 14. Eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. Unterordnung ist der Grundsatz. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern dass sie sich in der Stille halte. Das ist die Auswirkung, Konkretisierung dieses Grundsatzes der Unterordnung jetzt in den Dienstraum der Gemeinde hinein. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Also an der Reihenfolge in der Schöpfung verdeutlicht Paulus hier jetzt diese Hauptstellung des Mannes. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Paulus zeigt ja so auf, dass im Sündenfall, als diese Ordnung verlassen worden ist der Hauptschaft und die Frau an der ersten Front stand und mit dem Teufel diskutierte, dass es an dieser Stelle anfing mit dem Ende. Also, dieses Wort hier aus 1. Timotheus 2, 11 bis 14 hat den Ruf des Apostels Paulus als Frauenfeind begründet. Zu Unrecht. Denn dieses Wort ist die schlichte Umsetzung und Konsequenz der Hauptschaft des Mannes in den Raum der Gemeinde hinein. Im Einzelnen. Paulus geht in Vers 11 von der Unterordnung der Frau aus und zieht in Vers 12 hieraus die praktische Konsequenz für den Dienst der Frau in der Gemeinde. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern dass sie sich in der Stille halte. Ich erlaube. Hier spricht Paulus in betonter apostolischer Autorität. Eine sehr klare Ansage, mit der Paulus deutlich macht, wie wichtig diese Anordnung ist und dass sie keinerlei Diskussion duldet. Und damit steht die Eindeutigkeit seiner Ansage in besonders krassem Widerspruch zu der Art und Weise, wie wir heute Land auf, Land ab, weithin mit dieser Frage in unseren Gemeinden umgehen. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen. Für herrschen steht im griechischen Grundtext das Wort autentheo. Das bedeutet wörtlich Autorität ausüben. Hier ist das Prinzip der Hauptschaft also ganz direkt angesprochen. Die Leitungsfunktion in seiner Gemeinde hat Gott dem Mann übertragen. Deshalb finden wir im Neuen Testament zwar viele Frauen unter den Jüngern Jesu, aber in die Gruppe der 12 Apostel mit ihrer Führungsrolle hat Jesus ausnahmslos Männer berufen. Jesus hat Frauen die höchste Wertschätzung entgegengebracht. Überall springt uns das entgegen, wie hoch und damals geradezu revolutionär diese Wertschätzung Jesu der Frau gegenüber war. Er hat ihnen die höchste Wertschätzung entgegengebracht. aber in die Leitungsfunktion als Apostel hat er sie nicht berufen. Auch den Dienst als Älteste und Aufseher in der Leitung einer Ortsgemeinde hat Gott den Männern übertragen. Sowohl in 1. Timotheus 3, Vers 2, als auch in Titus 1, Vers 6, wo das göttliche Anforderungsprofil der Gemeindeleiter beschrieben wird, heißt es ausdrücklich Mann einer Frau. Da steht nicht Frau eines Mannes. Es wird hier also nicht nur die Polygamie ausgeschlossen und die eheliche Treue hervorgehoben, sondern es wird hier auch ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass es sich bei den Ältesten und Aufsehern einer Ortsgemeinde nur um Männer handeln kann. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen. Für lehren steht hier das auch sonst ganz allgemein gebrauchte Wort Didasko. Jesus und die Apostel haben gelehrt. Die Bergpredigt ist ein klassisches Beispiel der Lehre Jesu. Sie enthält die Verkündigung der Heilsbotschaft, Schriftauslegung und ethische Anweisungen. Und bei der Lehre der Apostel, wie wir sie in den Briefen finden, ist es ganz genauso. Wir können also sagen, der Begriff des Lehrens beinhaltet in der Bibel ganz umfassend die Verkündigung der Heilsbotschaft, die Schriftauslegung und die ethischen Anweisungen. Und Paulus sagt, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren. Aber werden im Neuen Testament nicht auch Frauen als Lehrerinnen des Guten bezeichnet? Und zwar von Paulus selbst? Jawohl, richtig. Schauen wir uns die Stelle an. Titus 2, 3 bis 5. Desgleichen die alten Frauen, sie seien Lehrerinnen des Guten, auf dass sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, auf dass das Wort Gottes nicht verlästert werde. Ja, auch Frauen sind in der Gemeinde dazu berufen, zu lehren. Frauen sollen Frauen lehren, zum Beispiel im Rahmen des Frauenfrühstücks. Paulus nennt hier auch beispielhaft Dinge, die können Frauen viel besser anderen Frauen sagen, als dies Männer könnten. Und natürlich sind Frauen in der Gemeinde auch berufen, Kinder im Wort Gottes zu lehren. Timotheus hatte das besondere Vorrecht, von Kind auf die heiligen Schriften zu kennen, weil er durch seine gläubige Großmutter Lois, ganz wichtige Stellung der Großmütter, und seine gläubige Mutter Eunike, darin unterrichtet wurde. Von dem Vater lesen wir hier nichts. Wahrscheinlich war er nicht gläubig. Und schließlich lesen wir, dass das Ehepaar Priska und Aquila gemeinsam in ihrem Haus dem Apollos den Weg Gottes genauer ausgelegt hat. Apostelgeschichte 18, 26. Also, Frauen dürfen lehren. In ihrem Haus, gemeinsam mit ihrem Mann oder auch in der Gemeinde andere Frauen und Kinder. Denn das steht in keinem Widerspruch zur Hauptschaft des Mannes und der ihm damit von Gott übertragenen Leitungsfunktion. Anders ist es bei gemischten öffentlichen Versammlungen, in denen auch Männer anwesend sind. Hier ist der Frau durch das Wort Gottes nicht erlaubt zu lehren. Dieser Dienst der Lehre ist von Gott in souveräner Entscheidung dem Mann übertragen worden. Nicht, weil die Frau es nicht könnte, sondern weil es gegen die göttliche Schöpfungsordnung der Hauptschaft verstoßen würde. Und dies gilt für jede einzelne gemischte Versammlung, weil sich hier die Lehre immer wieder neu aktualisiert und konkretisiert. Wer sagt, dass es ausreichend sei, wenn die Frau in den abstrakten Grundlinien dessen lehren würde, was Leitungsgremien von Männern irgendwann einmal vorgegeben haben, der betrügt sich selbst. Diese Leitlinien haben wir schon im Wort Gottes. Da müssen wir keine Männer mehr zwischenschalten. Lehre konkretisiert sich in jeder Versammlung neu. Und jeder, wer versucht, mit Auslegungstricks hier sich darauf zu berufen, dass irgendwelche Gremien irgendwas mal entschieden haben und wenn die Frau jetzt predigt und sie bleibt in Linie, ist alles okay. Er betrügt sich selbst. Gut gemeint, aber er betrügt sich selbst. Die Lehre der Gemeinde ist Hauptsache in jeder Hinsicht. Die Gemeinde ist nach 1. Timotheus 3,15 das Haus Gottes. Und Gott als der Hausherr legt die Hausordnung fest, die in seinem Haus gelten soll. Wer sind wir, dass wir diese Hausordnung Gottes eigenmächtig an den Zeitgeist anpassen dürfen? Es gäbe zu diesem Thema noch viel zu sagen, dessen bin ich mir bewusst. Zum Beispiel über die Art und Weise, wie die Hauptschaft des Mannes nach Gottes Willen gelebt werden soll. Nicht als Despot, sondern in der Liebe, mit der Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben hat. Oder über das weite Feld an Diensten, in das Gott die Frau in der Gemeinde berufen hat. Ein ganz weites Feld. Und deshalb irritiert mich das an dieser Stelle, wenn man sagt, ach, ja, wenn ich nicht lehren darf oder hier nicht Pastorin sein darf oder so, dann will ich gar nichts. Das ist ja unglaublich. Das vermittelt mir den Eindruck wie damals im Paradies. Den einen Baum, von dessen Frucht sollt ihr nicht essen. Und da kommt der Teufel und sagt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von den Früchten der Bäume in diesem Garten nicht essen dürft? Mit einmal sind es alle Bäume. Das erinnert mich eigentlich an unseren Schatz, unseren Kleinen. Wenn er eine Sache nicht kriegt, dann will er gar nichts. Ja? Nein. Es geht um diese eine Sache der Lehre und der Führung der Gemeinde. Das ist Hauptschaft. Ansonsten ein weites Feld, wo die Frauen in unseren Gemeinden eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, Funktion und Dienst haben. Oder, auch darüber habe ich nicht geredet, über Männer, die ihre Hauptstellung einfach nicht einnehmen und Frauen damit in eine ganz schwierige Lage bringen. Das gibt es naturgemäß auf dem Missionsfeld, da ist eine Missionarin draußen, da kommen Menschen zum Glauben und dann muss sie erstmal in dieser Notordnung alles wahrnehmen, was ansonsten Männern vorbehalten ist, denn es gibt noch keine Männer und schon gar nicht Männer, die jetzt gegründet sind im Wort Gottes. Dann habe ich von so einer Missionarin gelesen, die so vor Ort war und wo dann die Männer zum Glauben kamen und wo die Männer gewachsen und geschult worden sind im Glauben, im Wort Gottes. Und dann kam irgendwann der Punkt, da hat diese Missionarin gesagt, jetzt ist mein Dienst als Notverwalterin einer Stellung, die eigentlich die Männer ausfüllen sollten. Jetzt ist mein Dienst hier in dieser Funktion beendet. Und ich übergebe das an die Männer, die jetzt in der Gemeinde entstanden, aufgewachsen sind als Menschen Gottes. Das fand ich klasse. Es gibt aber in unseren Gemeinden ganz oft auch die Situation, dass die Männer so beschäftigt sind mit Karriere, Beruf und allem anderen, dass die sich völlig zurücklehnen und sagen zur Frau, ach mach du mal, mach du mal. Ach, du kannst es eh viel besser. Und dann habe ich ganz viel gehört, dass die Frauen in Gemeinden dann mit einmal Dienste und Stellungen wahrnehmen müssen, weil die Männer nicht aus dem Knick kommen. Und da zeigt sich wieder, dass die Frauenfrage zutiefst eine Männerfrage ist. Wo die Männer ihre Stellung nicht einnehmen, da kommt es dazu, dass Frauen hier eben ganz schwer in innere Konflikte kommen. Oder, auch darüber habe ich nicht gesprochen, über so manche Bibelstelle zu diesem Thema, die wir heute einfach aus Zeitgründen nicht erwähnen konnten. Aber nichts von all dem würde etwas an dem ändern, was wir heute aus dem Wort Gottes gelernt haben. Es würde das Spektrum nur erweitern und vertiefen. Dazu gibt es viele gute weiterführende Literatur. Wer da was haben will, kann sich gerne an mich wenden. Aber die eigentliche Frage, die jetzt noch offen geblieben ist, das ist doch die, hält unsere grundsätzlich gelobte Bibeltreue auch bei diesem Thema der immensen Herausforderung durch den Zeitgeist stand oder nicht? Und diese Frage kann jeder nur ganz persönlich in der Zwiesprache mit seinem Herrn klären. Und dafür wünsche ich jedem von Herzen Gottes Segen. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du bist der Herr. Wir sind deine Gemeinde, dein Leib. Du bist unser Haupt. Und du hast eine Ordnung für dein Haus, für deine Gemeinde. Und Herr, wir wollen nicht nach dem Schema dieser Welt leben, sondern uns in all diesen Fragen, auch wo der Zeitgeist uns so ganz anders geprägt hat, deinen Willen suchen und tun. Weil das am Ende immer am besten ist. Für uns, für unsere Ehen, für unsere Familien und für unsere Gemeinden. Wenn wir auf deiner Spur, in deinen Ordnungen bleiben. Und deshalb bitte ich dich für jeden Einzelnen von uns, auch da, wo so innerlich es wühlt und aufbegehrt, dass du hineinsprichst, dass du begegnest, offenbarst und einen ganz großen Frieden schenkst in dir, in deinem Willen, in deinen Ordnungen. Danke, Herr. Wir loben dich und beten dich an.